WDR 5. Neugier genügt.
Den größten Teil seiner Bundeswehrzeit verbringt Nils Kamberg bei einem Panzergrenadierbataillon in Vorpommern, wo er auch zum Scharfschützen ausgebildet und für seine Treffsicherheit mehrmals ausgezeichnet wird. 2009 wird er im Kosovo eingesetzt. Im folgenden Jahr scheidet Kamberg aus der Bundeswehr aus und geht wenige Monate später als Privatsoldat nach Afghanistan. Ein Foto zeigt ihn im Winter 2010/11 in Kabul. Vier Männer posieren vor einem Jeep-ähnlichen Auto. Sie tragen Turnschuhe, Jeans, sehr dunkle Sonnenbrillen und ihre Waffen schussbereit in den Händen.
Söldner braucht immer eine schicke Sonnenbrille und dann auch bestimmte Waffentypen gehören dazu. Also so dieses amerikanische M4 Sturmgewehr, das ist schon ganz weit oben. Oder das deutsche G36 Gewehr, das von Heckler Koch hergestellt wird, das ist auch schon ein Prestigeobjekt.
Franz Feider, ehemaliger Bundeswehroffizier und Autor eines Buchs über deutsche Söldner in internationalen Einsätzen.
Zum Söldner gehört immer eine Cap dazu, das heißt also eine Sonnenmütze, die zunehmend mit den eigenen Landesfarben geschmückt wird, also da sind kleine Flaggen drauf genäht.
Kamberg soll einen kleinen Trupp angeführt haben, erfahre ich. Aber was er auf dem afghanischen Kriegsschauplatz getan, was er dort gesehen hat, kann ich nicht herausfinden.
Die Söldner führen heute schon die Dirty Jobs aus, sprich also die dreckigen Geschäfte, die Soldaten, bedingt auch durch die Vorgaben der Parlamente und der Gesetze, nicht ausführen können. Die führen Söldner heute aus. Es gehört ja schon etwas dazu, zerfetzte Menschen und zerplatzte Gehirne zu sehen, die man als Söldner nahezu täglich sieht in Afghanistan, in Afrika.
Hat Nils Kamberg hier einen Knacks bekommen? Er war erst Anfang 20, als er nach Afghanistan kam und blieb nur ungefähr 5 Monate. Dann verdingte er sich in seiner Heimatstadt Hannover als Kaufhausdetektiv und absolvierte eine Reihe von Kursen, die ihn auf ein späteres Berufsleben in der Sicherheitsbranche vorbereiten sollten. So auch beim Institut für Qualifikation und Integration in Hannover, das von einem ehemaligen Polizeiführer aus Nordrhein-Westfalen geleitet wird. Unter Bundeswehrsoldaten wirbt das Institut so.
Die Bundeswehr fördert die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Soldaten auf Zeit mit einer 8-jährigen Laufbahn bei der Bundeswehr haben zudem die Möglichkeit, die Qualifikationen Fachkraft für Personenschutz zu erreichen.
Im Klartext, Bundeswehrabgänger brauchen weder für die Kursgebühren noch für ihren Lebensunterhalt während der Kurse aufzukommen. Sie werden vom Staat unterhalten. Buchautor Franz Feider.
Da gibt es ja ein System der Vorbereitung auf das Zivilleben und in diesem System eingebettet ist eben auch die Ausbildung für Söldner mit Konvoischutz, das heißt also da wird Geleitschutz geübt mit Schießen, dann kommt der Personenschutz rein. Scharfschützenausbildung ist eines der wesentlichen Bestandteile von Söldnerausbildungen. Oder es werden ehemalige Bundeswehrsoldaten darauf vorbereitet, in sogenannten Investigation Teams zu arbeiten, sprich also die nach Attentaten, nach Anschlägen auf Truppen losfahren und beispielsweise die Leichen zusammensetzen, also Tatortrekonstruktion zu machen. Auch das wäre ja nach demokratischem Rechtsverständnis in jedem Fall eine polizeiliche Aufgabe oder eine staatsanwaltschaftliche Aufgabe.
Bei solchen spektakulären Übungen sind Reporter unerwünscht. Aber ich kann bei einem im Vergleich harmlosen Training dabei sein. Ehemalige Soldaten üben auf einem stillgelegten Militärflugplatz Autofahren, wie es beim Personenschutz gebraucht wird. Vorher lernen sie, die schweren Limousinen zu kontrollieren.
Wann machen wir Fahrzeugcheck 1? Wenn das Fahrzeug kurze Zeit unbeaufsichtigt war, nicht wahr? Also, dann macht mal ganz schnell einen Fahrzeugcheck 1, bitte.
Andreas Giesen, der Trainer, er war als Privatsoldat im Irak. Die angehenden Personenschützer umrunden die Autos. Einer findet unterm Reifen ein flaches, knapp handtellergroßes Stück Plastik, das der Trainer zuvor unbemerkt dorthin geschoben hat.
Gesehen, wie funktioniert das?
Butterfly-Mine wird abgeschmissen, glaube ich, in Vietnam über dem Ho Chi Minh-Fahrt damals.
Ja, nicht nur
in
Vietnam.
Ne? Reißt einem, glaube ich, nur einen Fuß ab.
Ja, von wegen.
Ne?
Von wegen. Nee.
Okay. Im besten Fall reißt es einem den Fuß ab. Im allerbesten Fall. Im schlimmsten Fall ist durch diese Butterfly-Wirkung da, geht das Ding ein bisschen Gesicht zu hören. Reicht also vollkommen aus, das da drunter zu legen und das Rad, das kann man im Vorbeigehen mal schnell machen und geht weiter. Reicht vollkommen aus, um natürlich genau an dem Platz den Tank zu beschädigen und hier ein wunderschönes Feuer zu machen. Ne?
Nach dem Training sitzen wir im Flughafenbüro. Kaffee gibt's aus dem Automaten.
War Feldjäger, 6 Jahre, Streifenbegleiter, Enddienstgrad war Stabsunteroffizier bei Ausscheiden dann. Ich habe 3 Auslandseinsätze hinter mir gebracht, zu Beginn in Bosnien, dann weiter im Kosovo und jetzt dieses Jahr nochmal in Afghanistan.
Er ist 26 Jahre alt, vierschrötig, sein Name tut nichts zur Sache, sagt er.
Ich möchte mich jetzt privat eben auf das Level des Personenschützers bringen, dass ich im Zivilen dann als Personenschützer arbeiten kann. Ja, man bringt halt gewisse Vorkenntnisse mit. Ich habe bei der Bundeswehr schon eine Qualifizierung gemacht bezüglich dieses Sicherheitsfahrens. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn man sich da bewirbt. Auch die Feldjägerei natürlich.
Er möchte mit einer privaten Sicherheitsfirma ins Ausland zurück.
Durchaus, warum nicht? Warum nicht? Ist halt die Bezahlung, die da zählt, ne? Die da ja nicht wirklich schlecht ist, muss man so sagen.
Trotzdem zögert er.
Ja, wir haben das schon diskutiert und das möchte ich meiner Frau nicht antun. Das ist für sie so schon schwer genug gewesen, jetzt die Zeit, die ich weg war. Und das jetzt dann für längere Zeit, wie über ein Jahr oder so zu machen, das ist keine Option. Wäre ich jetzt alleine, auf jeden Fall.
Nils Kamberg hat keine starke Frau, die ihn zurückhält. Er drängt auf den Markt. Mit einer eigenen Website will er auf sich aufmerksam machen. Auf dem Foto trägt er einen weißen Kragen und ein dunkles Jackett. Hübsch und brav sieht er aus.
Ich biete Loyalität, Stressbeständigkeit, gutes Teamwork, erweiterte Kenntnisse als Sanitäter, sehr gute Schießleistungen. Professionelles Auftreten, sauberes Arbeiten, gutes Englisch und den festen Willen, mich stets weiterzubilden. Gemäß dem Motto, welches ich mir zur Lebensmaxime gesetzt habe, KWL. Konstant wachsen und lernen. Ferner habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, stets eine einwandfreie Dienstleistung zu gewährleisten. Denn dienen kommt vor verdienen.
Auf seiner Website firmiert Kamberg als Geschäftsführer der Kamberg International Protection Agency. Aber Geschäftsführer war er nie, sondern ein freiberuflicher Sicherheitsmann, der eine gut bezahlte Arbeit sucht, auch mit Hilfe dieser Website. So machen es sehr viele dieser Leute. Geschäftsführer klingt nach Erfolg. Ende 2011 bekommt Kamberg einen neuen Job. Er bricht den Kurs beim Institut für Qualifikation und Integration ab und tritt in die Dienste der Internationalen Bodyguard- und Sicherheitsagentur in Hamburg. Diese Firma schickt Privatsoldaten an Bord von Schiffen, die piratengefährdete Gewässer durchfahren, etwa den Indischen Ozean vor Somalia. Aufgabe der Privatsoldaten ist es, an Deck Wache zu halten und Piraten am Aufentern zu hindern. Hier muss Kamberg, der in Afghanistan eine kleine Truppe angeführt hat, als einfacher Sicherheitsmann anfangen, denn er hat keinerlei Erfahrung auf See. Ich treffe seinen Teamführer. Er will nicht, dass sein Name im Radio zu hören ist, auch seine Stimme mussten wir verfremden.
Was ich bei ihm sagen kann, ist, dass er zu der Zeit, wo er da war, eine Ausnahme war, weil er sehr jung war, weil er in seiner Jugendzeit schon Erfahrung beim Militär und sowie auch im Zivil in Afghanistan zum Beispiel gesammelt hat, dass er militärisch und taktisch auf einem sehr, sehr guten Stand war. Er war sehr diszipliniert in diesen Bereichen. Mir sind persönlich Leute bekannt, die ihn von der Bundeswehrzeit kennen. Er war immer sehr zielstrebig, auch bei seinen Lehrgängen immer sehr gut. Er hat stets alles gegeben und er war auch mit der Bundeswehr im Ausland. Und hat dort auch dementsprechend seine Tätigkeiten zu zufrieden mit dem Vorgesetzten erledigt.
Das passt zu dem Foto auf seiner Website, wo er wie ein braver Streber aussieht. Schließlich finde ich ein drittes Foto. Es zeigt ihn, wie er im gleißenden Sonnenlicht an Deck eines Schiffes Liegestütze macht, unter ihm das Kielwasser des Dampfers. Sein Gesicht ist nicht zu sehen, nur sein muskulöser Rücken.
Er war sehr loyal, anderen gegenüber, aber auch sehr hilfsbereit. In gewissen Bereichen wollte er sich gegenüber den anderen, die deutlich erfahren und älter waren, auch beweisen. Er wollte immer mehr machen, als man ihm gesagt hat. Er wollte alles besonders gut machen, er wollte seinen Stand ausbauen und war in keinster Weise irgendwie übermäßig aggressiv oder gewaltbereiter als andere.
Aber der Teamführer will auch nicht ausschließen, dass Nils Kamberg in Afghanistan zu viel erlebt hat.
Wenn man in einem gewissen Alter in gewisse Situationen reinkommt, mit denen man einfach nicht klarkommt, dann kann das natürlich für die spätere Entwicklung deutlich schädigen oder vielleicht sogar ein bisschen abstumpfen oder man kriegt den falschen Umgang da mit Leben und Tod und die Würde des menschlichen Seins und so weiter.
An Bord arbeitete Nils Kamberg im Auftrag der Hamburger Firma Internationale Bodyguard und Sicherheitsagentur. Horst Rütten, der Chef, sagt mir am Telefon, Kamberg sei zuverlässig gewesen und überhaupt nicht aggressiv oder schussgeil. Nur vielleicht ein bisschen labil. Er habe in Dubai stundenlang an Deck gesessen und mit seiner Freundin in Deutschland 700 Euro vertelefoniert. Mit seinem deutschen Handy. Jeder andere hätte sich doch eine lokale SIM-Card geholt. Der war oft traurig, der Nils, sagt sein früherer Chef. Das sei zwar Privatsache, hätte sich aber irgendwann doch auf den Dienst auswirken können. Deswegen habe er Kamberg ab Mai 2012 nicht mehr beschäftigt. Bei Rüttens Firma arbeitete auch George Bühler, der zuvor Soldat bei der Bundesmarine war. Als privater Sicherheitsmann an Bord hat er Gefechte mit Piraten bestanden. Ich frage ihn nicht, ob er jemanden erschossen hat.
Das finde ich ganz nett, dass Sie mich das so direkt nicht fragen, tatsächlich.
Aber er hat mit seinen Kameraden den Motor am Boot der Piraten kaputtgeschossen, sodass es untergehen musste.
Natürlich werde ich mich jetzt hier nicht dazu äußern und von mir selber sagen, ich bin jetzt traumatisiert. Ja, aber es gab eine bestimmte Szene, die immer wieder aufgetaucht ist. Schweißgebadet wache ich deswegen nachts nicht auf. Aber es ist schon so, dass man nachts mal ganz kurz davon träumt und dann halbwach sich nochmal hin und her wälzt, eben kurz. In diesem Augenblick, wo dieses Skiff halt nicht mehr antriebsfähig war, stand das irgendwann für einen kurzen Augenblick wirklich fast senkrecht in der Luft. Und dann sieht man halt noch, wie sich so zwei, drei braune Hände dran festhalten.
Die Überfälle somalischer Piraten sind im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Manche Beobachter sagen, die Sicherheitsleute an Bord der Schiffe hätten so viele Piraten getötet, dass die Überlebenden es nicht mehr wagten, Schiffe anzugreifen. Dennoch, George Bühler liebt seinen Beruf.
Es gibt Leute, die ihre Erfüllung eben darin sehen, sich zu fordern oder Eindrücke zu sammeln. Also so würde ich mich persönlich jetzt charakterisieren. Einfach für mich eben diese ultimative Erfahrung zu suchen.
War das auch Kambergs Gefühl? Suchte er den Kick mit dem Gewehr in der Hand?
Die Angeklagten haben sich verschworen, große Mengen Kokain in die USA zu bringen. Sie haben unter Anwendung ihrer militärischen Fähigkeiten das Komplott abgesichert. Es ging darum, so wurde es den Angeklagten gesagt, mehrere hundert Kilo Kokain nach New York zu transportieren.
So heißt es in der Anklage, erhoben im September 2013 vor einem New Yorker Bezirksgericht. Einer der Beschuldigten, Nils Kamberg. Führer der Gruppe ist laut Anklage Joseph H., 49 Jahre alt. Er soll sich selbst gerne Rambo nennen. 21 Jahre lang war er bei der US-Armee, unter anderem als Ausbilder für Scharfschützen. Nach seinem Abschied habe er sich als Auftragsmörder betätigt und mehrere Menschen umgebracht, heißt es in der Anklageschrift. Allerdings konnten ihm die Morde nicht bewiesen werden. Deswegen wird er seit langem von Polizeibehörden beobachtet, zuletzt an seinem Wohnsitz auf der thailändischen Ferieninsel Phuket von der Antidrogenbehörde DEA. Die Behörde überwacht seinen Mailverkehr und bemerkt, dass er vier Ex-Soldaten um sich sammelt. Die Anklageschrift listet sie auf: einen ehemaligen Offizier der Militärpolizei der US-Armee, einen ehemaligen Elite-Soldaten der polnischen Armee, Mitglied einer Antiterrortruppe. Und neben Kamberg einen weiteren ehemaligen Scharfschützen der Bundeswehr mit Afghanistan-Erfahrung, 29 Jahre alt. Rambo hat den Auftrag, Drogenschmuggel in die USA abzusichern. Abgesandte eines kolumbianischen Drogenkartells treffen sich mit ihm in Thailand. Was er und seine Helfer erst bei ihrer Festnahme erfahren: die Abgesandten des Drogenkartells sind in Wahrheit Agenten der DEA. Rambo ist in eine Falle getappt.
Er sprach mit den Agenten darüber, dass er als Verantwortlicher für Sicherheit in die Dienste des Drogenkartells treten wolle. Er übergab ihnen die Lebensläufe der Leute, die er als Mitglieder des Sicherheitsteams ausgewählt hatte,
schreibt der New Yorker Staatsanwalt in seiner Anklageschrift.
Später am selben Tag traf sich Joseph H. mit den Leuten, die er angeworben hatte, und erklärte ihnen, dass sie für ein Drogenkartell aus Kolumbien arbeiten würden, dass sie Tonnen von Kokain und Millionen Dollar sehen würden.
Nils war ein netter Kerl. Mit ihm war es immer lustig. Ich hab ihn gemocht. Er war lammfromm in der Hierarchie, in der strikten Struktur, die es an Bord gibt.
André S., der jahrelang als Sicherheitsmann an Bord von Handelsschiffen fuhr. Auch er will anonym bleiben.
Voriges Jahr habe ich mit ihm öfter telefoniert, als sie in Thailand in dieser Villa rumlungerten. Er hat mir erzählt, dass sie für ein Kartell arbeiten. Von Drogen hat aber nichts gesagt. Er hat gesagt, dass es pro Monat $10,000 gibt und sie hätten nur ein paar Tage im Monat zu tun. Einen Transport zu überwachen oder eine Verladeaktion oder ein Boot.
Kamberg und seine Kameraden waren tatsächlich manchmal aktiv. Sie durchstreiften die Umgebung eines entlegenen Flugplatzes in Südamerika oder Westafrika, um sicherzustellen, dass niemand der Startbahn zu nahe kam, solange dort ein Flugzeug angeblich mit Kokain beladen wurde. Oder wenn in einem abgelegenen Hafen ein Boot die gleiche Fracht aufnahm. Counter-Surveillance nennt die Anklageschrift diese Aufgabe. Das heißt, herausfinden, ob die Polizei von dem Transport Wind bekommen hat. Das galt auch für ein Treffen von Drogenbossen in Liberia, Westafrika. Kamberg und die anderen erfüllten diese Aufgaben. Aber das Flugzeug, das Boot und das geheimnisvolle Treffen in Liberia, all das war nicht echt, sondern von der DEA fingiert. Gespräche ihrer Agenten mit Rambo, Kamberg und den anderen Beschuldigten hätten die Agenten verdeckt gefilmt, heißt es in der Anklageschrift.
Ja, Nils hat sich einfach dumm verhalten. Er hätte wissen können, dass die Drogenbosse für Aufgaben in Lateinamerika nicht einen zusammengewürfelten Haufen aus Thailand einfliegen lassen, der sich an seinen Einsatzorten nicht auskennt.
Im Mai 2013 sperrt die US-Behörde ihre Falle noch ein Stück weiter auf. Ihre Agenten, getarnt als Abgesandte des Drogenkartells, bieten Rambo und seinen Leuten, darunter Nils Kamberg, einen neuen Job an. Sie sollen in Liberia zwei Männer töten. Einen Agenten der DEA und dessen Informanten einen Bootskapitän. Kamberg und der ehemalige Militärpolizist der US-Armee sagen zu. Ihnen werden zusammen $700,000 Honorar versprochen. Und sie machen sich konkrete Gedanken, wie sie ins Land kommen können, ohne dass ihnen am Flughafen ein Einreisevermerk in den Pass gestempelt wird, welche Waffen die besten für diesen Einsatz sind, dass sie schwarze Masken tragen wollen, damit eventuelle Zeugen denken, Afrikaner und nicht Weiße hätten die Taten begangen. All das berichtet der New Yorker Staatsanwalt in der Anklageschrift und stützt sich dabei auf die mitgeschnittenen Gespräche der Beschuldigten mit den Agenten der DEA, die sie für Drogenhändler hielten. Deutschen Polizisten ist es nicht in dem Maße erlaubt, Fallen zu bauen wie ihren amerikanischen Kollegen. Agent Provocateur werden allerdings auch hierzulande eingesetzt. Sie schmuggeln sich zum Beispiel ins Drogenmilieu ein, kaufen große Rauschgiftmengen auf und lassen dann ihre Lieferanten auffliegen. Aber im deutschen Recht gilt der Grundsatz, dass der Staat keine Straftaten hervorrufen darf. Und wenn der Staat dennoch jemanden zu einer Straftat verführt, muss das Urteil deutlich milder ausfallen. Im September 2013 lässt die DEA ihre Falle zuschnappen. Rambo wird in Thailand festgenommen, der frühere US-Militärpolizist und Nils Kamberg schon in Liberia. Seitdem warten sie in New York auf ihren Prozess. Söldner oder private Sicherheitsleute sind niemandem verpflichtet, außer dem, der sie bezahlt. Ihre Moral ist deshalb ständig in Gefahr, denn wer viel bezahlt, kann auch viel verlangen. Privatsoldaten kämpfen seit Jahren im Auftrag der USA gegen den Drogenanbau in Kolumbien. Privatsoldat Kamberg war laut Anklage bereit, für ein kolumbianisches Drogenkartell zu schmuggeln und zu morden.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.